Also ich finde, eines der Gegenmittel, die man tatsächlich verwenden kann, und das ist mein Weg auch, ist Liebe, wirklich Freude an allem Schönen. Und da muss man nicht weit gehen. Ne? Also da braucht man nur in den Garten gehen. Oder?
Never waste a good crisis. In diesem Sinne, hallo, herzlich willkommen beim Chaos Monkey Talk.
Herzlich willkommen zu einer neuen Serie von Chaos Monkey Talk. Heute an einem etwas anderen Ort mit einem wunderschönen Blick. Und mein heutiger Gast hat die Welt in seinem Berufsleben vielfach aus ganz anderen Perspektiven gesehen und erlebt. Und zwar nicht nur im wortwörtlichen, sondern im leibhaftigen Sinne. Er war unter anderem Luftbildfotograf und konnte von oben auf uns herabschauen. Er hat viele VIPs und Politiker als Fotograf begleitet. Und er hatte die Ehre, die Gnade, könnte man sagen, dass er einen tibetischen buddhistischen Würdenträger 25 Jahre lang als Fotograf begleitet hat. Herzlich willkommen, Thule Yuk.
Dankeschön.
Thule, wir haben heute die Möglichkeit, in deinem von dir mit deinen Händen gebauten Haus zu sitzen, welches du, das ist vielleicht nochmal dein anderes Berufsleben als Fotograf, dass du eben ja nicht nur hinter der Kamera sitzt, sondern du hast hier dieses Haus mit deinen eigenen Händen gebaut. Und mich hatte bei unserem letzten Gespräch extrem berührt, wo wir am Tisch gesessen haben, den du ja auch selbst gebaut hast. Also alles hier in diesem Haus, was ich sehe, was uns umgibt, ist von dir mit deinen eigenen Händen geschaffen worden, wo du gesagt hast, du musst, wenn du einen Tisch bauen möchtest, alles, was du über einen Tisch weißt, vergessen. Und das war so diese Überschrift für mich, heute in dieses Gespräch zu gehen. Wie kommt eigentlich Neues in die Welt? Und daher vielleicht mal so deine Grundgedanken. Was hat dich eigentlich beflügelt, Neues in die Welt zu bringen? Wie bist du da rangegangen?
Also die Antwort ist eigentlich ziemlich einfach, für mich zumindest, weil da kam eigentlich schon aus meiner Jugend als junger Hippie eigentlich eine Grundeinstellung. Mir war völlig klar, dass es nur Leben gibt, solange man halt lebt. Und dieses Leben dann einzuteilen in Konzepte wie Arbeit, Urlaub, Freizeit und so weiter, das war mir immer völlig fremd. Und das war mir schon als Jugendlicher total logisch, dass das für mich nicht funktioniert. Also, dass man einfach die Lebenszeit in völlig absurde Teile teilt und sagt, okay, und hier, dann nimmt man sich ja ununterbrochen was weg von der anderen Zeit, ne, wo man sagt, das macht mir jetzt Spaß und das andere ist vielleicht nicht so toll, sondern mir war völlig klar, also schon als Jugendlicher eigentlich, dass es immer nur um Leben in Form von Intensität gehen kann. Also und das heißt, diese Kostbarkeit jeden Augenblicks im Prinzip, dass man ihn nicht so blockiert, indem man ihm jetzt den Titel gibt, das ist jetzt Arbeit, das ist jetzt Urlaub, das ist jetzt was weiß ich auch, sondern jeder dieser Lebensmomente ist wahnsinnig kostbar und es liegt eigentlich nur an mir, den mit Inhalt zu füllen oder nicht. Also auch nichts tun kann kostbar sein, ne, wie wir wissen. Aber dem zugrunde liegt im Prinzip für mich eine, das begleitet mich eben schon von Jugend an. Dazu habe ich nie eine Philosophie gebraucht von außen oder irgendwas. Das war mir völlig klar. Und so kam auch meine Berufswahl, weil ich mir gedacht habe, okay, also als Fotograf, ich habe halt dann den Beruf des Fotografen gelernt, eigentlich um vor allem meine Mutter und Tochter zu erfreuen, dass ich halt irgendwas werde im klassischen Sinne. Und dann habe ich mir halt gedacht, okay, das ist jetzt ein Beruf, der mir den möglichsten Freiraum gibt. Also da kann man mich nicht einsperren. Ich kann also eine Arbeit machen, da ist ganz viel drinnen. Und das habe ich auch mein Leben lang gemacht. Also ich habe meinen Beruf eigentlich als Werkzeug verwendet. Diese Freiheit, von der ich vorher gesprochen habe, nicht einteilen zu müssen in Arbeitszeit, in Urlaub oder sonst was, sondern eigentlich in intensives Leben. Also das Leben einfach in seiner gesamten Intensität zu, auch zu leben. Und dazu war halt Fotografie auch ein Werkzeug dafür. Also ich bin jetzt nie so dieser klassische Fotograf gewesen, der sagt, ich würde nichts anderes in meinem Leben machen. Das war für mich eigentlich ein Mittel zum Zweck, um diese Ideologie, die ich so dann halt auch gelebt habe bis heute, umzusetzen. Und dazu gehört halt auch, Dinge immer wieder einigermaßen neu zu betrachten. Also was du gemeint hast, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt das Haus bauen zum Beispiel hier, war für mich nach meinem Herzinfarkt eine Therapie. Da habe ich gedacht, okay, ich mache halt einfach etwas, da ging es mir nicht darum zu sagen, okay, gesund oder nicht gesund, sondern etwas, was mir jetzt, es stand an, weil das Haus war zu bauen und Handwerk macht mir große Freude, also habe ich es halt gemacht, auch mit meiner Behinderung. Und das war wunderschön. Also es war eine der schönsten Zeiten in meinem Leben. Hm. Ne?
Wenn ich jetzt mal zurückgehe nochmal auf deine Aussage, wenn du einen Tisch bauen möchtest, dann vergiss alles, was du über den Tisch bisher weißt. Was steckt dort eigentlich für dich für eine Kraft, für ein Potenzial dahinter? Weil wenn ich zu jemandem sage, wenn du alles über den Eiffelturm vergessen willst oder wenn du den bauen willst, dann vergiss alles, was du über so eine Stahlkonstruktion weißt. Wir haben ja sofort eigentlich diese Schublade offen, wenn ich jetzt Eiffelturm oder wenn ich jetzt Tisch sage. Wie schaffst du es dort, das A loszulassen und B daraus aber gleichzeitig dieses Potenzial zu greifen?
Ja, das Erste ist, dass man sich selbst nicht begrenzt mit der Idee, ich kann das nicht. Das ist mal das eine. Ne? Dass man sagt, okay, ich bin kein Tischler, ich habe das nie gelernt. Einfach zu überlegen, welche Position man einnimmt, um zu sitzen auf dem Stuhl, was ist angenehm, dann oder welche Höhe soll ein Tisch haben. Ich muss das nicht messen bei anderen. Ich kann einfach schauen, okay, wenn ich einen Körper, meinen Körper, den Körper meiner Frau anschaue, schaue, welche Bedürfnisse sind da. Ne? Und der Tisch, den ich dann gebaut habe, der unterscheidet sich jetzt in der Form ja gar nicht so sehr, sondern nur in der Funktion, weil er kann halt alles. Du kannst spielen auf dem Tisch, du kannst Musik machen, du kannst ihn in Form, Farbe und Funktion verändern. Das ist das Neue oder Andere an dem Tisch. Und es ist, für mich ist das gar nichts Besonderes, sondern ist das nur das Resultat, kreativ an etwas heranzugehen.
Wenn du sagst, kreativ an etwas herangehen als Fotograf, das ist ja auch ein künstlerischer Beruf, also den richtigen Moment auch einzufangen und dementsprechend ihm auch den Rahmen zu geben und den Ausdruck, haben dich denn die Erlebnisse, die du als Fotograf hattest, auch dementsprechend geprägt? Also ich hatte ja eingangs gesagt, du warst Luftbildfotograf, du hast VIPs begleitet als Fotograf und hast aber auch die Gnade gehabt, dort einen tibetischen Würdenträger über 25 Jahre zu begleiten. Ist das, was du quasi dort aus dieser anderen Perspektive siehst, etwas, was dich sehr stark geprägt hat?
Es ist eigentlich, was mich sicher sehr geprägt hat in der Fotografie, ist auch das, was mich im Möbelbau geprägt hat, was sehr Ähnliches. Es ist eigentlich eine große Ehrfurcht vor dem Handwerk. Ich muss mich eigentlich selbst sehr zurücknehmen. Da geht es jetzt gar nicht so sehr darum, nur zu schauen, was gefällt mir. Weil ein Tisch, der mir vielleicht nur gefällt, der wird zusammenbrechen. Ne? Der wird ja nicht tragen. Also weil ich muss also sehr genau schauen, weil der wäre vielleicht völlig schräg, ne? und vielleicht auch schief, man könnte vielleicht nichts draufstellen. Ne? Wenn ich nur danach gehe, etwas zu machen, was mir gefällt. Also ich habe ein sehr ambivalentes Verhältnis zu den sogenannten Künstlern oder ich sage mal, ich habe so großen Respekt vor Handwerk, weil das ist etwas, das muss dann auch funktionieren. Und das ist auch das, was ich in der Fotografie für mich gemacht habe, dass ich immer versucht habe, wirklich gute Arbeit zu machen, aber gar nicht so sehr jetzt das, was ich habe mich nicht dann als Künstler betätigt, sondern als Handwerker. Mhm. Das heißt, ob ich jetzt im Studio bin und eine Autobatterie fotografiere oder ein Kunstwerk oder was, ich muss mich dann wirklich mit dieser Technik dieses Produkts auseinandersetzen oder wirklich mit dem Werk von einem Maler. Ich habe 6 Jahre in einem Museum als Fotograf gearbeitet und habe fantastische Kunstwerke durfte ich auch selber in der Hand haben und hatte ich in meinem Atelier. Und da geht es nicht darum, nur das abzubilden, sondern da entsteht, muss man sich wirklich mit dem Werk ein bisschen auseinandersetzen, um das Licht dann auch so zu setzen, damit es möglichst authentisch dann reproduziert wird. Das heißt, in der Reproduktion. Und dasselbe ist beim Porträt. Ne? Also ich muss mich so weit mit den, ich habe ganz viele Manager porträtiert und für Firmen und oft unter großem Zeitdruck. Das heißt, du hast 10 Minuten oder eine Viertelstunde vielleicht Zeit, weil ich habe 60 Manager in einem Tag zum Beispiel fotografiert. Und wo die Visagistin vorne war und die sind dann reingekommen. Ich hatte 10 Minuten, Viertelstunde Zeit, ein gutes Porträt von dieser jeweiligen Person zu machen. Und diese kurze Interaktion mit den Menschen, man gibt einerseits sehr viel von sich her, weil du musst in gewisser Weise dieses Vertrauen aufbauen, dass diese Menschen in dieser kurzen Zeit so viel Offenheit geben, dass es wirklich ein schönes Porträt wird. Und ich habe sie nicht gehen lassen, ohne dass ich das Gefühl hatte, wir haben es geschafft. Und das waren schon gute Lehrstücke. Aber ich habe gelernt, einerseits musst du selber sehr offen sein und umgekehrt also auch von dir geben, aber halt auch sehr offen sein für andere. Da geht es nicht um Schönheit beim Porträt zum Beispiel, beim guten Porträt, es geht um Würde. Und diese Bruchlinie zu finden bei Leuten, die oft, wenn sie ins Studio kommen, weil sie sich selbst vielleicht nicht so mögen vor dem Spiegel, dann das zu brechen und zu sagen, du bist liebenswert, ne? Du bist ein liebenswerter Mensch, bei Frauen vor allem auch oft nicht so einfach, wenn die vor die Kamera kommen. Und da habe ich viel gelernt. Das ist viel Psychologie auch, aber das ist halt so Straßenpsychologie.
Bei dem Stichwort Handwerk, da du das hier mehrfach jetzt wiederholt hast auch, ist ja meine Beobachtung, dass wir in der heutigen Zeit dem Handwerk, dem manuellen Tun eigentlich nicht mehr diese Bedeutung zukommen lassen und es eher herabwertend betrachten, weil wir eher nur der Kopfarbeit die große Bedeutung beimessen. Und das finde ich interessant, dass du dieses Handwerkliche für dich so eine Bedeutung beimisst und gleichzeitig aber beim Handwerklichen, also wir haben ja alle Handwerk gelernt als Kinder, weil du sagtest eben auch von begreifen, wir haben alles, was irgendwo im Weg lag, angefasst, in den Mund gesteckt, wie auch immer, und haben so eigentlich die Welt begriffen, ja, also durch dieses Anfassen, durch dieses Berühren, was ja auch uns berührt hat. Und gleichzeitig entstehen dort aber auch Fehler, wenn ich etwas mit der Hand mache, dort ist auch die Möglichkeit, dass ich es eben falsch ablege, dass ich es falsch bearbeite. Hast du auch diese Erlebnisse, Erfahrung gehabt, dass du etwas falsch gemacht hast, also Fehler gemacht hast, also nicht von der Bewertung her, sondern dass es nicht so gelaufen ist, wie du es hattest?
Na klar, aber oft ist es so, dass die Fehler gerade das Ding lebendig machen. Ne? Also das ist einmal das eine. Wenn die Fehler zu groß sind, also was weiß ich, das spricht jetzt sowohl für Fotografie aber ich denke, das ist allgemein. Es hängt davon ab, also als Autodidakt zum Beispiel, dann liebe ich manche Fehler, weil die machen etwas sehr lebendig und warm, ne? Wenn es kleine Sachen sind. Grobe Fehler, die dann in Richtung Pfusch gehen, da muss man es halt einfach nochmal machen. Also ich glaube, dass da nicht Fehler gleich Fehler ist. Also wenn es eine kleine Macke ist oder in meinen Holzarbeiten zum Beispiel liebe ich es, immer noch ein Stück Rinde zu lassen, einfach damit man noch den Ursprung sieht von dem Werkstück, dass man sieht, das war mal ein Baum. Also mein Drechselarbeiten zum Beispiel, das ist so ein Merkmal, das ich sehr, sehr gerne beibehalte, dass man immer noch ein bisschen so von seinem Ursprung noch erkennen kann. Und das ist aber, das sieht für manche aus wie ein Fehler, aber das ist es für mich gar nicht, weil das einfach noch so ein bisschen back to the roots ist und dass man noch spüren kann, das war mal ein Ast. Bei manche Fehler zum Beispiel, ich denke, man muss sehr unterscheiden zwischen Profi und einem Autodidakten. So wie es so, ich bin Autodidakt jetzt in allem Handwerk, was jetzt hier im Haus ist, ne? Mit Holz und Lehm und alles, was hier verbaut ist. Und wenn da die Wand einen Buckel hat, wo ein Profi jetzt keinen Buckel hätte, dann stört mich das gar nicht. Ne? Das ist einfach, das ist halt so und ich finde es auch schön. Ne? Würde ich das jetzt von einem Profi so machen, dann hätte ich den Buckel halt bestellt. Ne? Gesagt, hier muss ein Buckel hin. Und sonst wäre es ein Fehler. Ne? Und das ist wohl für mich in der Fotografie auch so, ne? Dass ich da mit Fehlern dann sehr streng bin mit mir. Und das andere ist das, was du angesprochen hast. Das, was ich leider sehe, ist, dass halt viele Leute keine Ahnung mehr haben von Qualität. Und das ist in so vielen Bereichen so. Also ich glaube, dass wirklich das Qualitätsbewusstsein hat in manchen Bereichen sehr, sehr verschwunden ist, weil die Leute nichts mehr wissen von guter Qualität. Durch die gesamte Massenproduktion und alle Dinge, die halt eins zu eins irgendeine Form gegossen sind und eines schaut aus wie das andere, geht, glaube ich, sehr viel Qualitätsbewusstsein verloren bei tatsächlich handwerklichen Dingen.
An dem Gedanken möchte ich mal anknüpfen, weil ist es aus deiner Sicht einfach ein fehlendes Qualitätsbewusstsein oder eine fehlende Wertschätzung der handwerklichen Leistung?
Ich glaube eigentlich, dass die Wertschätzung handwerklicher Leistung wieder steigt. Also das sehe ich schon so, auch in der Reaktion von Leuten, die hierher kommen. Aber das geht halt nicht in der Massenproduktion, das ist der Punkt. Ne? Das heißt, ich glaube nicht, dass so viele Menschen überhaupt den Kontakt haben noch mit wirklich gutem Handwerk, weil alles, was wir haben, ist Massenware. Ne? Und sehr selten, dass man dann mal irgendwas noch in die Hand bekommt, wo jemand stundenlang dran gesessen ist und das auch dran gearbeitet hat. Ne? Oder man weiß das auch nicht. Ne? So eine Schüssel, die ich drechsel, da brauche ich 5-6 Stunden oft dran. Ne? Und das wird nicht wahrgenommen. Ne? Aber es macht auch nichts. Das ist völlig in Ordnung so. Muss man ja nicht sehen. Das Ding muss ja für sich selbst sprechen. Aber ich glaube nicht, dass viele das lesen können. Auch die Liebe, die in manchem Detail steckt. Ich sehe das eben auch. Ich gehe wieder zurück als ich verwende wieder die Fotografie als Beispiel. Wenn ich heute zum Beispiel durch die Stadt fahre und Wahlplakate oder Dinge sehe oder Porträts auch von Politikern, ich bin entsetzt über die Qualität, weil ich mir denke, da schaut keiner mehr auf Licht oder auf was weiß ich, dass sowas plakatiert wird. Da ist eine ganze Kette von Experten, die aus meiner professionellen Sicht von Fotografie keine Ahnung mehr haben. Also als klassischen, ich bin jetzt seit über 40 Jahren Berufsfotograf, ne? Ich habe 1973 meine Lehre begonnen und da war wirklich noch, ich bin so durch die ganz klassische Schule gelaufen, ich durfte das, Gott sei Dank, ne? Und ich habe das nicht vergessen, was man damals unterrichtet hat an Ästhetik und Licht und Lichtführung und so weiter. Und das ist ein bisschen wie die Wackelkameras in den Filmen. Ne? Das, was vor 20 Jahren völlig verpönt gewesen wäre, wenn du deine Kamera nicht am Stativ hast. Und das ist mittlerweile ein Stilmittel. Und das kann ich akzeptieren als gewisser Wandel von Ästhetik auch. Mir fällt es schwer zu akzeptieren, wenn ein Bild schlecht ist. Also wo man richtig sieht, das ist jetzt einfach nicht gut, ne? Sondern auch fachlich richtig schlecht. Und die Dinge sehe ich halt heute schon auch plakatiert. Und man denkt, meine Güte, also sieht das keiner mehr. Ne?
Na, vielleicht kommt es auch durch diese, was du vorhin sagtest, Massenware. Also wir achten gar nicht mehr, welche Qualität es hat. Hauptsache, es kommt irgendwie daher. Wenn man vielleicht hören es die Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Draußen ist gerade auf dem Nachbargrundstück jemand unterwegs mit so einer Motorsense, die einen fürchterlichen Lärm macht. Und in meiner Kindheit habe ich noch gelernt, mit der richtigen Sense einfach das Gras zu schneiden oder auch das Getreide zu machen. Und ich hatte gerade vor kurzem die Möglichkeit, bei einem Freund auf dem Bauernhof auch wieder die Sense in die Hand zu nehmen und dort am Berghang das Gras zu mähen mit der Sense. Das Erste, was mir auffiel, diese Sense war nicht gedengelt. Und dann sagte er, ja, ich habe einen Dengelapparat bestellt. Dann ist mir gleich durch den Rücken gegangen wie so ein Dengelapparat. Weil wenn ich eine Sense dengele, dann nehme ich einen Hammer und einen Amboss und ich treibe quasi das Blech aus und baue eine Beziehung zu diesem Werkstück Sense auf und übergebe das nicht einer Maschine. Also da beginnt es ja schon, dass wir einfach alles nur noch so mechanistisch irgendwie machen und keinen Bezug mehr haben zu den Werkstoffen, die wir einfach bearbeiten. Und das mündet dann eben in so einer Motorsense, die einfach, außer dass sie Umweltverschmutzung und Lärmverschmutzung und dergleichen macht,
meine. Da finde ich die Dengelmaschinen noch besser als die Motorsense, ne? Wenn man diese Mischung verwendet. Das finde ich schon legitim, weil richtig zu dengeln ist einfach sehr schwer. Ne? Das ist ein Handwerk.
Ja, es ist ein Handwerk. Dann kommen wir wieder zum Handwerk zurück, ja. So, und die Frage ist, aber für mich war es spannend, ich habe jetzt 40 Jahre keine Sense in der Hand gehabt und ich konnte damit noch gut umgehen. Das war einfach etwas, was irgendwo dann doch leibhaftig im Körper.
Wie Radfahren, ne? Das verlernt man dann nicht.
Ja. Und das war für mich so ein Aha-Effekt und gleichzeitig aber auch die Einschätzung, so wie du einfach durch die Stadt gehst und diese schlechten Bilder siehst, diese schlechten Porträts, dass ich einfach auch gleich festgestellt habe, hallo, das, was heute als Sense irgendwo benutzt wird, nicht von jedem, manch einer kann vielleicht das Handwerk des Dengelns noch, das einfach nicht gegeben ist, sondern einfach so mechanisch irgendwie durchgezogen ist, ja. Mhm. Da ist für mich jetzt dieser Punkt, wie kommt das neue / alte eigentlich wieder in die Welt, wenn ich zu meiner Ursprungsfrage gehe. Also was braucht es, dass wir wieder Wertschätzung und Würdigung gegenüber dem Handwerk haben? Weil wenn du sagst, der andere sieht es ja vielleicht gar nicht, dass ich 5-6 Stunden an dieser Schale gearbeitet habe. Also in Stundensätzen umrechnen kann man das ja gar nicht. Das ist ja dann einfach ein Liebhaberei gewordenes Stück, wo also viel Herzblut und drinne steckt von dir. Also
du hast dir selbst schon die Antwort gegeben. Das Wort ist Liebhaberei. Dass wir Liebhaberei natürlich mit Brotlosigkeit verbinden, das ist eine andere Geschichte. Aber es geht um Liebe letztendlich. Es geht um Liebe zu sich selbst, zu den anderen, und Wertschätzung einfach für alles, was wir in die Hand nehmen. Aber es geht ganz viel um Liebe. Also ich finde, zumindest in meiner Arbeit geht es darum. Ich finde, es wird so viel Hässlichkeit hergestellt auch. Und wir sind, wenn wir nur die Nachrichten nehmen, es ist ja alles versinkt in Depressionen. Ne? Wo immer man hinschaut, man könnte ununterbrochen nur heulen, ne? was nicht alles passiert in der Welt. Und ich denke, das gibt es hier viele Gegenmittel rein. Gegenmittel, von dem ich völlig überzeugt bin, ist einfach die Liebe auch zum Detail, die Liebe zu sich selbst, dort, wo man lieben, das Potenzial finden kann, zu lieben, was schön zu finden. Das ist meiner Meinung nach ein wirksames Gegenmittel gegen diese sonst völlig natürliche Depression, in der wir sonst versinken müssen. Ich denke, es gibt gar keine andere Möglichkeit, als in Depression zu versinken, wenn man sich die Welt ein bisschen näher anschaut, in ihrer Grauslichkeit. Ne? Aber als Gegensatz zu dieser Grauslichkeit gibt es halt auch sehr viel Liebenswertes. Und dann ist die Frage, wie gehe ich halt in mir damit um? Wie kann ich diese Grauslichkeit aushalten, ohne dass ich jetzt mich da vom Balkon runterstürze? Ne? und oder sage ich, ich kann keine Kinder mehr in die Welt setzen oder solche Sachen, was ja auch eine logische Konsequenz ist, wenn man sich ein bisschen so diese Welt anschaut. Ne? Man kann sehr leicht zu so einem Schluss kommen. Und das ist schon sehr traurig. Also ich finde, eines der Gegenmittel, die man tatsächlich verwenden kann, und das ist mein Weg auch, ist Liebe, wirklich Freude an allem Schönen. Und da muss man nicht weit gehen. Ne? Also da braucht man nur in den Garten gehen. Oder? Und wenn man eben, wie ich, das Glück habe, eine Partnerin zu haben, die mir auch diesen Freiraum gibt, auch selbst meine Kreativität ausleben zu dürfen, in Form von diesem Haus zu bauen oder andere Dinge zu machen. Und das ist Liebhaberei im wahrsten Sinne des Wortes und das finde ich gut so.
Das sind wieder ganz viele Aspekte, die gleich bei mir ist ja so ein Bild im Kopf auslösen, weil das eine war auch Liebe zu sich selbst, also sich selbst wieder annehmen, das heißt aber auch annehmen, wie ich bin.
Natürlich.
Ja, und nicht in die Maske zu gehen, um jetzt auf der Bühne etwas darstellen zu wollen, was ich vielleicht gar nicht liebenswert finde. So, und damit geht es ja eigentlich schon los. Also wie ehrlich bin ich eigentlich zu mir selber, dass ich mich annehme und den anderen mich aber auch dann so zeige in meiner Wahrheit und Wahrhaftigkeit.
Ja. Und vor allem auch in der Imperfektion, das ist ja der Punkt. Ne? Ich meine, wenn wir uns Menschen anschauen, dann sehen wir, wie furchtbar wir eigentlich sind, was wir alles schon angestellt haben und immer noch anstellen. Ich denke, man kann auch sehen, dass das alles in jedem von uns drinnen ist. Also dieser Bastard steckt ganz tief in mir drin. Ich bin so ein Ungeziefer auf diesem Planeten, ne? Der ich selber. Und das heißt, wenn man für mich ist es halt so, wenn ich verstehe, dass ja ich Teil von diesem Schwachsinn bin, dann wozu soll ich mich dann auch besser machen und verstellen? Also ich kann nur, da gibt es nichts zu verstellen im Prinzip. Ne? Also und auch für andere, ne? Man kann ein bisschen dieses Mitgefühl entwickeln, allen gegenüber, die halt nicht so perfekt sind. Selber ist man vielleicht, denkt man, man ist so ein super Typ und ich richte möglichst wenig Schaden an, aber ist ja auch Quatsch. Es hängt immer davon ab, wie tief man schaut. Ne? Ich war 25 Jahre in Gefängnissen als Seelsorger und hab hauptsächlich Mörder, hab mit denen meditiert im Gefängnis. Und das waren Menschen wie du und ich. Also ich habe mich in vielen von denen, nicht in vielen, aber in manchen von denen habe ich mich wiedererkannt auch. Ne? Da habe ich gedacht, ich könnte genauso da sitzen wie die jetzt. Ne? Das sind einfach die Geschichten, die uns begleiten. Und man hat halt Glück gehabt, dass ihm so ein Wahnsinn nicht untergekommen ist, dass man selbst in die Situation kommt zu töten. Aber ich hätte es wahrscheinlich auch gemacht. Und also diese Bestien in allen von uns, es geht nur darum, ich muss sie jetzt nicht groß kultivieren, aber ich weiß, sie ist da, ne, und zu allen Grauslichkeiten fähig. Also was gibt es da zu beschönigen? Ne? Aber die Entscheidung habe ich schon, ob ich jetzt zum Beispiel was ganz Hässliches male oder gestalte und ein furchtbar schieres Haus baue oder halt was ich persönlich ethisch als schön empfinde.
Da habe ich gerade das Bild vom Edvard Munch, der Schrei, ja, also wo Depression und alles rauskommt. Und in diesen Worten, die du gerade gefunden hattest für die Beschreibung dessen, dass diese Bestie, dieser Bastard eigentlich in uns allen irgendwo auch drinsteckt und die Möglichkeit hätte, wenn die Umstände, wenn ich dich richtig verstehe, anders gelaufen wären, hätte auch anders kommen können. Ich möchte aber zu einem positiven Bild kommen, damit wir uns jetzt nicht in diesem depressiven Thema festbeißen, was ja die Massenmedien, was du ja vorhin angesprochen hattest, ja schon genügend bringen. Und zwar, Arik Brauer hatte einmal so wunderbar formuliert, nämlich diese Liebe zum Detail. Alleine der Fensterrahmen. Wenn ich durch Wien gehe und auch in anderen älteren Städten, sehe ich an alten Häusern, und das war seine Metapher, diesen wunderschönen Fensterrahmen, der verziert, geschmückt ist. Und dass wenn der Mensch aus dem Fenster schaut, hat er diesen Rahmen. Wir geben quasi dann dem Menschen auch den würdigen Rahmen. Unsere heutigen Fenster sind relativ schmucklos. Viele lassen sich gar nicht mehr öffnen. Da kann ich vielleicht noch durchschauen. Da ist die Frage, was braucht es wirklich, dass wir wieder zurückfinden zu dieser Liebe zum Detail, weil da auch das Liebe drin ist, ja, also dieses Liebenswerte, diese Liebe im Detail, um uns auch den Rahmen zu geben, weil auch dieser Raum, in dem wir gerade sitzen, ist ja auch ein wunderbarer Rahmen für dieses Gespräch. Er strahlt etwas aus. Hier waren auch schon Personen da, die Energie in diesen Raum mitgegeben haben. Wie kommen wir da hin?
Ich glaube, Selbstvertrauen, das ist für mich die Antwort. Immer zu denken, ich kann was nicht ändern. Und ich glaube, viele blockieren sich in der Denkensweise, ich kann eh nichts machen. Also diese Grundeinstellung, ne? Ich kann eh nichts ändern, ne? Was soll ich schon ändern? Ne? Das könnte man beim eigenen Fenster anfangen. Ne? Also jeder hat ihm das Fenster, wenn man das erkennt, also du, wenn du das erkennst als Phänomen, ich sage jetzt nicht Problem.
Nee, Phänomen, das ja, ist für mich. Ja. Wenn ich durch die Stadt gehe, ist es wirklich wunderbar, wie wunderbar.
Hundertwasser hat das ja gemacht, ne? Ja. Der hat das ja mit einzelnen Fenstern, hat er dann plötzlich begonnen, die bunt zu ummalen. Ne? Also er hat genau das erkannt und hat das in den 70er Jahren, denke ich mal, hat er das auch in Wien gemacht. Plötzlich waren einige Fenster bunt, ne? Oder 60er Jahren schon, 70er Jahren. Aber er hat genau das erkannt und auch geändert im Kleinen bereits, noch vor dem Hundertwasserhaus. Ich erinnere mich dran, das hat mich als Kind schon sehr beeindruckt. Ja.
Na, mich hatten einfach diese Worte vom Arik Brauer so gerüttelt. Er ist ja leider auch nicht mehr unter uns, er ist ja auch schon gegangen. Aber das war eben, was mich, diese Aufmerksamkeit bei mir brachte, eben auf dieses Detail zu achten, weil viele Details verschwinden ja so. Also wo man einfach so selber in diesem...
Was dazu kommt, ist aber auch eines. Weißt du zum Beispiel, dass vieles von diesen Fensterumrahmungen gab es bei Wienerberger zu kaufen. Also diese diversen Simse und Verzierungen und alles, das waren Fertigelemente von der Firma Wienerberger. Als Fertigelemente wurden die in die Häuser eingesetzt. Also da stand nicht der Steinmetz oder so oder der Stuckateur, der das gemacht hat. Das ist auch ein Phänomen natürlich der Zeit und des Stils. Das gab es quasi im damaligen Baumarkt. Ne? Also da war das halt, weil der Nachbar das so gemacht hat, musste man das halt auch so machen. Ja, da kam schon einiges auch dazu. Das ist halt die Epoche, ne, die Zeit. Aber ich weiß das, also das habe ich zufällig mal auch bei meiner Arbeit erfahren. Ich habe mal für Wienerberger gearbeitet und da haben wir habe ich diese Manager getroffen. Und da haben wir auch über solche Sachen geredet und die haben mir gesagt, ja, sie haben das früher, haben sie diese fertigen Elemente erzeugt. Ja. Auch schön zu sehen, weil das war natürlich halt, das gehörte sich halt auch so, ne? Diese Art zu bauen.
Jetzt hatten wir ja viel darüber gesprochen, quasi was ich machen kann, also wie ich meine Liebe zum Detail entwickeln kann, wie ich das annehmen, wie ich es umsetzen kann, wie ich es gestalten kann, wie ich einfach eine bestimmte Bewertung, also der Zeit zum Beispiel, dort rausnehmen kann und einfach liebevoll an diesem Werkstück Holzschale zum Beispiel arbeite. Ist es notwendig oder braucht es auch das, dass wir anderen Menschen einen Impuls nehmen oder andere Menschen auf diesem Weg mitnehmen? Weil du hattest ja selber angesprochen, gerade wenn ich die Nachrichten höre, kommt ja nur Depressionen darüber, wie wir mit der Menschheit und mit der Natur und was auch immer umgehen. Ist es ausreichend mein eigener Impuls oder?
Also ich glaube nicht an Mission. Deshalb bin ich auch Buddhist. Also weil ich glaube wirklich nicht an Missionen. Ich glaube eigentlich nur an Vorleben, an Beispiel, also an Beispiel zu geben. Ich glaube, das ist das Einzige, das Einzige. Es ist immer so schwierig. Manche haben ja dann mit Mission auch Erfolg. Für mich ist es halt nicht der Weg. Ich wäre kein Missionar. Ne? Aber ich denke, der glaubhafteste Weg, etwas zu vermitteln, ist es vorzuleben. Und dann ist möglicherweise der Kreis jener, die man vielleicht begeistern kann und vielleicht ein Beispiel sein kann, ist natürlich kleiner, als wenn man jetzt ein Popstar ist und oder wirklich rausgeht und missioniert, ne? So wie jemand, was weiß ich, wie aus meiner Sicht zum Beispiel Ostbankurti, ne? Der Willi Resetaritz, den ich sehr bewundere, weil er wirklich als überzeugter Linker und rausgegangen ist und Gassenhauer geschrieben hat für Millionen, ne? Und aber eigentlich dann ein Integrationshaus gebaut hat für Flüchtlinge und solche Sachen. Also der hat wirklich geschafft, eine Message auf eine Ebene, in einer Ebene zu tragen. Aber andererseits, wenn du schaust, die Leute, die dann bei seinen Konzerten waren, hat wohl kaum jemand später einen Flüchtling unterstützt, ne? Also auch wenn die Message sehr weit rausgeht, ne, die Leute grölen halt dann diese Sachen, aber sie nehmen es nicht ins Herz. Ne. Das ist, deshalb denke ich, vielleicht, also mein Weg wäre es nicht. Ich denke, wenn wir im Kleinen vorleben und ein bisschen Beispiel sind, und dann glaube ich natürlich auch an die Kraft der Wünsche, Und auch einen gewissen Segen und Magnetismus. Also Segen und Magnetismus sind für mich verwandte Begriffe.
Wir haben ja das gleiche Phänomen, wenn ich mal auf die Salzburger Festspiele gehe. Seit 100 Jahren haben wir dort jetzt den Jedermann auf der Bühne. Und es ist ja doch ein sehr erlauchtes, zahlungskräftiges Publikum, was sich jedes Jahr dort den Jedermann zu Gemüte führt. Könnte man ja annehmen, dass die Menschheit dementsprechend geläutert ist und etwas verändert in ihrem Verhalten. Aber ich glaube, so wie man nach Bayreuth fährt, fährt man auch nach Salzburg, weil es sich einfach in bestimmten Kreisen gehört, dabei gewesen zu sein. Viele sicherlich auch unter denen, die das künstlerisch betrachten. Aber diese Message jetzt als Mission zu nutzen, um es weiterzutragen, die Veränderung anzuregen, ich glaube, die Wirkung ist wirklich an diesen beiden Beispielen jetzt mal von uns beiden sehr begrenzt. Ja, das gibt mir natürlich auch wieder zu denken, schaffen wir es wirklich, dann diesen Wahnsinn auf Erden einen Turn zu geben? Oder betrachten wir es einfach, ja, es ist, wie es ist, wir machen keine Bewertung davon, also in der buddhistischen Art, sondern wir betrachten es nur, diesen Wahnsinn, und leben dann einfach in diesem Strudel mit. Also da bin ich jetzt gerade so ein bisschen ambivalent, so in der eigenen Haltung.
Da kommst du zur alten Frage, ist der Mond da, wenn wir ihn nicht sehen? Ne? Weil letztendlich kann ich natürlich in meinem kleinen Umfeld kann ich sehr viel bewegen. Das ist ja das, was ich auch ohne Mission, ne? Ich kann, wie gesagt, ich kann schöne Dinge in die Welt setzen. Ich kann in meinem Umfeld so viel Gutes tun und Menschen helfen und Liebe geben und alles. Aber dann sind wir beim Mond, ob das jetzt global viel ändert, ist eine andere Frage, ne? Also ich bin da eher pessimistisch, was das Globale angeht, das glaube ich weniger. Aber das soll mich nicht daran hindern, auch mein Bestes zu geben, in diesem Leben halt noch möglichst viel zu bewirken, um anderen irgendwie zu nutzen.
Ich glaube mal, diese Beispielgebung kann wirklich sehr viel erzeugen, wenn Menschen einfach so wie du hier auch einen Raum, einen Platz geschaffen haben. Das ist ja auch beispielgebend, wo andere Menschen, aufgrund deiner Erkrankung gehst du jetzt nicht mehr so viel in die Welt hinaus, aber es kommen jetzt einfach auch viele Menschen zu dir an diesem Punkt, an diesem Platz, wo ja auch wieder etwas Neues entsteht. Zum Beispiel heute dieses wunderbare Gespräch. Und vielleicht ist das, also ich spüre jetzt gerade nach, ja, also weil ich eben sehr stark bewegt war, kann ich, müssen wir gar nichts, irgendwie diesen Irrsinn stoppen. Aber vielleicht sind es wirklich die vielen kleinen, unausgesprochenen Initiativen, die wir liebevoll gestalten, womit wir eine Veränderung bewirken können, von der wir gar nicht wissen, wie es am Ende weitergeht. Aber wir haben die Möglichkeit, es anzuschubsen, es zu betrachten.
Ja, ich denke halt, jeder in seinem Rahmen. Ne? Also ich glaube schon, nachdem ich weiß, dass es so jemanden wie den Buddha zum Beispiel gab, glaube ich schon, dass es Wesen gibt, die tatsächlich unglaubliches Potenzial haben, vieles zu bewegen, ne? wie auch andere große Meister. Ne? Und da geht es halt, ohne Philosophie geht es dann nicht, das ein bisschen zu hinterfragen oder zu verstehen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also, dass man sich schon ein bisschen auseinandersetzt damit, was ist denn diese Wirklichkeit, was erleben wir denn da? Ein bisschen zu schauen, wie, jetzt als Beispiel kann man die eigene Geschichte nehmen, zu verstehen, dass man das, was uns heute hier an diesen Punkt gebracht hat, dass das jetzt nicht immer meine Entscheidungen waren, das ist ja nicht deshalb gewesen, weil ich immer gesagt habe, jetzt gehe ich links und dann gehe ich rechts und dann mache ich das und dann weiß ich das. Es waren ja immer Ereignisse, die mich durchs Leben gepoltert haben. Ne? Immer ein Wind von da, der mich dahin geweht hat und umgekehrt und so weiter. Und alles das zusammen, manchmal hat man halt Ja oder Nein gesagt, aber die großen Lebensentscheidungen hat man nie selbst getroffen, sondern die sind eigentlich passiert. Wenn man da genauer hineinschaut, das ist ja der Punkt, dann kann man sich auch ein bisschen von der Arroganz befreien, dass man denkt, man sei so toll, weil da ist ganz vieles an Geschichte passiert. Und also ich bin jemand, andere haben nicht so ein Glück, ne, die halt jetzt im Mittelmeer herumschwimmen oder sowas, aber ich kann nur Danke sagen. Ne? Also da ist so vieles passiert, was letztendlich zu positiven Resultaten geführt hat. Aber auch die Dramen am Weg waren ja Teil der Geschichte, dass sie ein Lernprozess waren, die dann wieder zu positiven Resultaten führen. Was will ich damit sagen? Das Hinterfragen von Realität, von dem, was wir mit unseren Sinnen wahrnehmen. Und das denken wir, ist die Welt da draußen. Und wenn man ein bisschen genauer hinschaut, dann kann man vielleicht sehen, dass das da draußen und das da drinnen gar nicht so weit voneinander weg ist. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, auch in dieser Frage. Auf sehr rationaler Ebene müsste ich aus meiner Überzeugung sagen, dass es mit dieser Welt bergab geht. Aber aus meiner philosophischen Sichtweise muss ich sagen, vielleicht gibt es diese Welt so gar nicht. Ne? Vielleicht ist das einfach ein Wachtraum, in dem wir da alle kollektiv herumhupfen. Und in dem aber auch alles möglich ist. Ne? Das ist ja der Punkt. Vielleicht gibt es auch tatsächlich den Moment, wo man sagt, Moment mal, jetzt wache ich auf und dieser Traum entpuppt sich vielleicht zu einer ganz anderen Wirklichkeit.
Das haben ja Quantenphysiker ja auch schon gesprochen, das ist naturwissenschaftlich zu betrachten, dass es vielleicht nur ein kollektiver Wachtraum ist, in dem wir hier sind, mit vielen, vielen Parallelwelten, Universen, die wir haben. Und das ist ja auch die buddhistische Sicht, dass wir dementsprechend diese vielen Möglichkeitsräume haben. Und du hattest vielleicht durch deine Arbeit als Fotograf, deine Geschichte als Hippie, die Möglichkeit, auch bewusster diese anderen Realitäten zu betrachten. Weil es macht ja schon etwas aus, ob ich zum Beispiel als Luftbildfotograf mal von oben drauf schaue, als wenn ich immer nur von der Seite oder von unten drauf schaue. Und ich glaube, dass wir es wieder lernen sollten, dass wir uns bemühen oder es hinterfragen, dass es eben auch andere Realitäten gibt, dass es andere Perspektiven gibt, dass es andere Konstrukte gibt, die mein Gegenüber vielleicht hat und dass ich an der Stelle einfach auch vielleicht mal besser zuhöre und nicht anderen meine Ideologie draufdrücke nach dem Motto, dass nur meine Denkweise das Richtige ist. Und du hattest heute im Vorgespräch so einen schönen Satz, dass Buddha gar nicht die Intention hatte, hier einen Ismus zu entwickeln.
Ja, natürlich. Also für mich ist das die große Einladung in die völlige Tabulosigkeit, ne? Dass man sich wirklich tabulos mit wesentlichen Fragen beschäftigt. Und das ist sicherlich das, was aus meiner Sicht der Buddha gemacht hat, ne? Also er ist für sich einen Weg gegangen, wo er tatsächlich, ich bin überzeugt davon, dass er tatsächlich diese Erkenntnis erlangt hat und sonst wäre ich nicht Buddhist, wenn ich nicht dann glauben würde, dass wir alle das Potenzial haben, wirklich die Vollerkenntnis zu erlangen. Ich weiß nicht, wie man das wirklich ausdrückt, Erleuchtung und so weiter, das sind ja alles nur so Hilfsbegriffe. Aber ich denke schon, dass es einen Zustand gibt von tatsächlicher Erkenntnis, dass man versteht, wie die Dinge, wie der Geist funktioniert, das würde ich mal so sagen. Aber das ist ja das Interessante, deshalb habe ich das vorher auch gesagt, ich finde eigentlich nichts Interessanteres in diesem Leben, als wirklich zu erforschen, wie mein Geist funktioniert. Das, was jetzt in diesem Moment wahrgenommen wird, und zwar natürlich über die Sinne, aber es gibt da eine Instanz, wo man schauen kann, okay, das, was jetzt erlebt, in diesem Augenblick, in mir, was ist das? Ne? Was nimmt jetzt in dem Moment wahr? Und da jetzt nicht nur in Form von einer Meditation, wo man sagt, jetzt setze ich mich hin, jetzt meditiere ich, sondern wirklich mit höchster Neugierde dahin zu schauen, mit einer großen Wachheit und mit ihrem Interesse und mit einer Spannung, man sagt, okay, was nimmt jetzt die Welt wahr in mir? Und das ist ein ganz anderer Zugang als dieses quasi oft langweilige und jetzt setze ich mich hin und ich atme auf meinen Atem und so weiter. Ne? Sondern, dass ich wirklich versuche, mit dieser Neugierde an diese, und das ist für mich die größte Frage überhaupt, weil hier sitzt der Kern des Verständnisses, was wir überhaupt als Wahrheit und als Realität wahrnehmen. Also, dass man wirklich schaut, jetzt in dem Moment, wo ist dieser, was macht dieser Erleber, dass ich jetzt diese Situation wahrnehme, ja, da hinzuschauen. Und das geht, das ist interessant. Und es gibt auch so Bruchteil von Momente von Erkenntnis. Ich durfte das schon erleben, sage ich jetzt mit in aller Bescheidenheit. Aber das geht, das bleibt halt leider nicht. Ne? Aber es gibt so Momente, die dann auch verbunden sein können mit großem Glücksgefühl. Aber das Gefühl ist auch völlig egal, weil das ist ja nur ein Gefühl, darum geht es ja nicht. Ne? Das sind ja alles nur die Wellen in dem Meer, es geht ja um den Ozean, den wir erkennen wollen. Aber ja, wie gesagt, wir sind hier bei mir eigentlich, bei meiner ganz persönlichen Kernfrage, weil all das beschäftigt mich in allem, was ich tue und in jedem Moment meiner Existenz. Das ist so ein wesentlicher Punkt und ich bin so glücklich drüber. Diese, für mich ist das eine Gnade, eigentlich überhaupt über das nachdenken zu dürfen.
Wenn ich diese anknüpfe an diese absolute Tabulosigkeit, alleine das ist ja schon etwas, was viele Menschen vielleicht eine Schwierigkeit haben anzuknüpfen. Also die andere Realitäten einfach einen vollkommenen Raum zu geben, dass ich dementsprechend mich neugierig hinsetze und nachspüre, was dort gerade wie entsteht, weil gerade wenn wir vorhin über Entscheider gesprochen haben, ob jetzt in der Politik oder Wirtschaft, weil diese Macht macht ja mit diesen Menschen etwas, nämlich auch, dass sie davon ausgehen, dass häufig in dem Sinne, dass das, was sie vertreten, das Wahre, das Richtige ist und das, was jetzt auch durchgesetzt werden muss, was wir ja gegenwärtig auch wieder erleben. Ja, also welche Neugierde, was braucht es wirklich dafür oder was kann einen daran hindern, in diesen Zustand einzutreten? Was hat dir geholfen, diesen Zustand immer wieder herzustellen? Weil du bist ja auch ein Teil deiner Umwelt, die uns umgibt.
Ja, ich denke, das sind schon verschiedene Ebenen. Entscheidungsträger tun mir nur leid, weil sie können es nur falsch machen. Es ist also in diese Situation zu kommen, ich habe wirklich eigentlich fast Mitleid mit all jenen, die das nicht, es gibt ja immer schwierige Zeiten. Jetzt ist halt die Pandemie und das ist ja nichts Neues. Ne? Das ist im Buddhismus heißt das Samsara. Also es ist einfach Troubles knocking on the door. Wenn das eine vorbei ist, dann klopft schon das nächste an. Das haben wir im Kleinen, jeder in seinem Leben, mit seinem Umfeld, mit seiner Familie. Wir werden dieses perfekte Leben so nicht erleben. Ne? Deshalb ist diese Arbeit an der Freude, an der inneren Freude, an der Liebe, aus meiner Sicht in all diesen Dingen die Lösung. Weil wenn wir es außen versuchen, klar können wir uns bemühen, es ist gut, dass wir Schulen, Krankenhäuser und alles in der Gesellschaft haben. Und da hat ja unsere Gesellschaft unglaublich Tolles geleistet. Also wir sind ja, ich reise auf meinen Reisen, ich habe so viel gesehen in armen Ländern. Also wir können uns so dankbar schätzen und glücklich, dass wir hier leben dürfen. Aber ich denke, das ist das, was man hier beklagt oder kritisieren kann, ist aus meiner Sicht halt, das ist halt einfach so. Und das wird keine Partei, kann das dann, die machen es für eine Weile besser und dann kommt das nächste Problem. Also das ist einfach der Lauf der Welt. Also so erlebe ich das. Ich sehe das auch deshalb nicht so super dramatisch, weil ich mir denke, okay, es ist alles dramatisch und traurig, selbstverständlich. Aber das ist die Natur, der Verlauf einfach der Dinge. Da mag es bitte kein Krieg sein oder irgendwas. Ne? Aber es wird nie perfekt sein. Also das wird es nicht. Mein persönlicher Umgang damit, und das kann ich auch nur empfehlen, ist einfach seinen inneren Frieden dadurch nicht zu verkaufen und zu verlieren. Also und auch die Lebensfreude. Ne?
Das ist für mich ein schönes Schlussbild, weil ich erinnere mich gerade selber an meine eigene Arbeit in Sri Lanka. Nach dem Tsunami, wo die Frauen, häufig waren es Frauen, so viel Glück ausgestrahlt haben für so wenig, was wir ihnen geben konnten. Weil wenn die Kinder, ich sehe noch die Kinder, die einfach glücklich waren, wenn sie ein Schreibheft bekamen, um wieder schreiben zu können, weil alles andere im Meer verschwunden war nach dem Tsunami. Die Frauen, die glücklich waren, dass sie für ihre häufig vielköpfige Familie einen Sack Reis bekommen haben und für die nächste Woche die Ernährung gesichert war. Und sie strahlten eine derartige Zufriedenheit, eine derartige Liebe in dem Augenblick aus, was ich bei uns recht selten wahrnehme. Und deswegen ist diese Liebe, dieses Annehmen, diese Zufriedenheit, glaube ich, so ein ganz wichtiger Schlüssel, der für mich jetzt mal in unserem Gespräch sich nochmal herausgearbeitet hat. Auch das Anerkennen des Handwerks, womit wir ja heute eingestiegen waren, dass ich einfach eine Wertschätzung habe für das Detail, wo aber auch die Liebe drin ist. Also die Liebe zu diesem Stück, ob jetzt die geschmiedete Sense oder die gedengelte Sense oder die bearbeitete Holzschale. Und einfach auch diese Neugierde bezüglich dem, was dort kommt. Also neugierig sein, offen sein, das sind so diese Bilder, die ich so mitnehme. Mhm. Was sind für dich so die Bilder, die du nochmal so mitnimmst, so aus unserem Gespräch? Was waren für dich so im Nachgang das die stärksten?
Ich denke, vieles nicht so ernst nehmen, das meine ich. Also ganz im Ernst, ich denke, also wir neigen so dazu, manches zu dramatisieren, was es nicht wert ist. Und damit nehmen wir auch eine Grundstimmung in unser Leben. Und das macht uns vielleicht sinnlos traurig oder wütend oft, völlig für nichts, ne? Weil man kann es in seinem Umfeld vielleicht eh nicht ändern. Ich denke jetzt an zum Beispiel politische Geschichten, die laufen. Ne? Ich kann jetzt an dem Verfassungsprozess nichts ändern. Das ist halt so, dass man, das passiert auf einer anderen Ebene. Deshalb nehme ich es auch persönlich jetzt nicht so ernst. Würde es mich jetzt persönlich sehr tief betreffen, dann müsste ich halt was unternehmen da draußen. Aber nachdem es das nicht tut, muss ich ehrlich sagen, tut es mir auch nicht so weh. Also es ist nicht physisch, also nicht im Sinn, ich kann Dinge kritisieren, nicht so toll finden. Aber ehrlich gesagt, ich denke mir, ich war 4 Jahre lang der Chef der buddhistischen Gemeinde. Du kannst vieles einfach nur falsch machen, egal wie du entscheidest. Also auch jetzt als Entscheidungsträger. Ne? Also jetzt von der Organisation in Österreich habe ich das ein paar Jahre gemacht. Du hast immer, die eine Hälfte haut halt auf dich hin und die andere findet dich toll. Und beide haben nicht recht. Ne? Man macht halt einfach das, was ansteht.
Und damit wäre doch der letzte Punkt, den ich mitnehme, der fast untergegangen, das ist das Thema Umgang mit Fehlern, dass wir einfach eine andere Fehlerkultur für uns auch selbst entwickeln. Also wie gehe ich mit meinen Ergebnissen um, wie zufrieden bin ich damit, aber auch mit dem Blick, wie andere arbeiten, dass ich einfach auch diese Sachen betrachte. Das war noch so der letzte Punkt von mir.
Ja, Fehler sind immer auch Grundlage zum Lachen, denke ich. Also die meisten Fehler kann man mit Humor lösen. Ne? Also ich denke gerade, mein Sohn, der da mit seinem Gipsfuß da sitzt, ich finde das ja urkomisch. Ne? Also es ist so, wenn Dinge passieren, die ihm sonst so nicht so passieren, mit Resultaten, es hat auch immer Potenzial, auch über vieles zu lachen und mit Humor zu nehmen.
Thule, okay, ja. Vielen Dank für das Gespräch hier bei dir, bei wunderbarem Sonnenschein.
Gerne. Ja, ich hoffe, es hat einen Nutzen.
Diese Folge wurde präsentiert von Auf Wellenlänge. www.aufwellenlänge.de